in der aktuellen und auch in zukünftigen Aufgaben. Einer Ihrer Kommilitonen hat es geschafft, eine verschlüsselte ZIP-Datei abzugeben. Auch sehr gut. Wir hatten das explizit nicht ausgeschlossen. Ich sage es jetzt aber überdeutlich, das ist nicht korrekt. Dieser Herr bekommt seine Punkte dieses Mal, weil wir es nicht explizit verboten haben. Der Unterschied ist der, oben haben wir es explizit verboten. Wir haben gesagt, nein. Und er hat es trotzdem gemacht. Hier haben wir es nicht explizit verboten. Und darum bekommt er seine Punkte. Es wird korrigiert. Also wir versuchen wirklich fair damit umzugehen. Aber für die Zukunft gilt, keine verschlüsselten Daten abgeben. Ja? Also konfiguriert euren Kram so, dass wir draufklicken können und es gleich öffnet. Und wir nicht irgendwelche... Also jetzt überlegt euch nur mal, wir hätten 850 zusätzliche Schlüssel, die wir irgendwie verwalten müssten. Gar nicht denkbar, gar nicht machbar. Okay. Und jetzt noch was zu CodeRunner. Wir haben heute Morgen in der Sitzung mit den Tutoren intensiv darüber gesprochen. Ich glaube, also mehr als 20 Minuten, weniger als 30 Minuten. Aber es kam immer wieder. Die haben hart für sie gekämpft. Also haben sie sie lieb dafür. Die haben wirklich hart dafür gekämpft. Und es wird jetzt zwei Freiversuche geben, wo sie keinen Punktabzug bekommen, wenn sie es abgeben. Also das erste Mal, um die Dusseligen, die das vergessen haben, daran zu erinnern, okay, oh, ich habe ja doch noch nicht alles richtig. Und das zweite für diejenigen, für die eine Erinnerung nicht reicht. Ja, zwei Freiversuche, ich werde das so einstellen. So. Es ist trotzdem wichtig, stellen Sie sich vor, Sie als Programmiererin in einer Firma würden so einen Code abgeben zur Testabteilung und die Testabteilung müsste Ihnen die 10-mal zurückschicken. Das ist undenkbar. Sie selber müssen testen. Sie selber müssen sich überlegen, auf welch kryptische Gedanken könnte der Krömker denn gekommen sein. Lesen Sie die Aufgabe genau. Ja? Und dann, wenn wir das ein paar Mal gemacht haben, erzähle ich Ihnen natürlich auch die Methodik. Aber die Methodik würden Sie nicht wirklich verstehen, wenn ich sie Ihnen am Anfang erzählen würde. Es gibt einfach Sachen leider in der Informatik, die kann man nicht lernen. Die kann man nur erleiden. Und dann weiß man, warum das so ist. Tut mir leid, aber das ist so. Also das war bei CodeRunner. Und noch irgendwas. Bitte? Also verpflichtend ist es nicht. Aber wenn Sie es abgeben, ich werde nochmal genau schauen, wie viel wir Ihnen dann abziehen. Es müssen nicht diese 25% sein. Aber es muss natürlich ausgewogen sein. Sie haben die Chance, Ihren Code zu testen. Läuft er durch, kriegen Sie funktional die volle Punktzahl. Sie sollten nicht frustriert sein. Ich habe das auch verstanden, dass man da frustriert zusammenzucken kann. Versuchen Sie es ab nächstes Mal. Da stehen jetzt in der Moodle-Plattform, ich will das nicht aus der Hüfte schießen, sondern morgen den Tag dazu nutzen, das wirklich zu durchdenken. Ich werde nicht den ganzen Tag darüber nachdenken, aber dass das ordentlich und fix ist, wie dann die Bewertungsrichtlinie ist. Es trägt nur dazu bei, dass Sie nicht hyperaktiv programmieren, weil das hat noch nie funktioniert, dass Sie nicht zu früh aus der Hüfte schießen, weil aus der Hüfte zu schießen, das muss man wirklich können, und dass Sie es genau überlegen, was geben Sie ab. Und es spart den Tutoren sehr, sehr viel Arbeit. Hast du noch was? Ach so, natürlich. Auch die Author-Variable gehört in diese Abgabe. Ja? Aber wenn es dieses Mal bei dem Abgegebenen irgendwo steht, gibt es volle Punktzahl. Ihren Programmkopf, den werden Sie sowieso, ich meine, das ist nur das Minimum ab, ab irgendwie einer Vorlesung, jetzt zwei oder drei, da werden Sie weitere Vorlesungen haben. Okay. Und auch ein Kommilitone erinnerte mich daran, wir werden dafür sorgen, dass der Coderunner aufgesetzt ist, mindestens eine Woche vor Abgabe. Weil es wird nicht gleichzeitig mit den Übungsaufgaben stehen, weil auf dem Stand sind wir einfach im Moment nicht. Ja, das kann es nicht garantieren und darum will ich es nicht ankündigen. Und okay. Gibt es dazu noch Fragen? Anmerkungen? Ja. Okay, die Coderunner-Aufgabe, indem ich es vom Arbeitsplatz kopiere. Und Kopien, digitale Kopien sind 1:1. Aber ich ergänze sie gegebenenfalls um Angaben, so war es bisher, die da gemacht sind. Nur, wenn man jetzt sagt, okay, diese Angaben habe ich in der ersten Abgabe nicht berücksichtigt, ist das auch okay. Das ist nur für den Coderunner gefordert, zum Beispiel, wie der Prompt auszusehen hat. Ja? Bitte?
Hat man dann zwei Programme, die berücksichtigt? Wir haben ja gesagt, im Coderunner ist das teilweise sehr viel detaillierter spezifiziert.
Es sind weitere Anforderungen da, ja.
Genau, du kannst nicht einfach copy-pasten.
Doch, ich kann den ersten Teil copy-pasten, das ist der Kern der Aufgabe und das andere sind Coderunner-Hinweise. Coderunner-Hinweise. Okay. Ja. Lassen Sie uns das mal als Versuch noch weiterlaufen. Gut, jetzt unser heutiges Lernziel. Elementare Datentypen ist gar nicht so ganz einfach, ist nicht unbedingt das, was die Hardware unterstützt, sondern das, was die Programmiersprache unterstützt. Und in der Regel werden aber diese Datentypen direkt auf Speicherzellen abgebildet. Also es gibt eine gewisse Verwandtschaft da. Und die sind ganz, ganz wichtig und die kommen in jeder höheren Programmiersprache vor. Die Konzepte, die ich Ihnen jetzt heute erzähle, sind nicht sonderlich schwierig, aber es muss so sein, dass es am Ende wirklich sitzt. Es kann nicht sein, so ein Halbwissen kann darüber nicht da sein. Und deshalb müssen wir uns das jetzt genau anschauen, zum Beispiel die echtnumerischen Datentypen, ganze Zahlen, das heißt positive und negative, ganze Zahlen und die Repräsentationen dazu, die Literale dazu und Ausdrücke und Operatoren, wie kann man das machen. Dann als spezieller Sonderfall, der Boolscher Datentyp wird weniger Zeit als das erste beanspruchen, hat aber 4 Unterpunkte, wie hier angegeben. Und dann der Datentyp, da steht es korrekt in Anführungszeichen, None, warum das kein echter Datentyp ist oder wie der Datentyp dazu heißt, sage ich Ihnen gleich und dann fassen wir es zusammen. Grundsätzliches. Wir nennen die Hardware ja auch Rechner. Also wird man damit ja wohl rechnen können. Ja, man kann damit rechnen, man braucht nur entsprechende Repräsentationen. Also neben den Zeichen, unsere Texte, die wir am Freitag besprechen, muss man sich damit beschäftigen. Jede übliche Programmiersprache stellt das bereit. Und jetzt gleich einmal in der Regel die angloamerikanischen Konventionen. Okay? Wir werden das dann gerade beim Float, hatte ich Ihnen aber schon gesagt, Punkt und Komma austauschen. Wir werden es aber auch an anderer Stelle sehen. Das Schöne ist, diese Einbettung oder diese Teilmengenbeziehung, die stammt aus der Mathematik. Ja, die natürlichen Zahlen sind Teilmenge der ganzen Zahlen, also Teilmenge von Z, und die sind Teilmenge der rationalen Zahlen, die sind Teilmenge der reellen Zahlen, die sind Teilmenge der komplexen Zahlen und die wiederum sind Teilmenge der Quaternionen. Komplexe Zahlen kann man in Python noch abbilden, aber wir behandeln dieses Detail nicht. Wenn Sie das mal brauchen, sind Sie eingeladen, tatsächlich die Doku zu lesen. Ansonsten tatsächlich abbilden können wir eigentlich nur Was? Rationale Zahlen. Also Brüche. Das, wo die eine oder der andere mit auf dem Kriegsfuß steht. Brüche können wir abbilden, mehr nicht. Aber diese Teilmengenbeziehung sagt natürlich etwas Wichtiges aus. Alle ganzen Zahlen sind Teilmenge der rationalen Zahlen. Alle natürlichen Zahlen sind Teilmenge der ganzen Zahlen. Das sagt Ihnen gar nichts Besonderes, das haben Sie sicherlich in der Schule gehört, bis auf die Quaternionen. Was sind Quaternionen? Weiß das einer von Ihnen? Mathematiker vielleicht, ja? Ja, also in der Computergrafik kann man das sehr, sehr gut gebrauchen, weil es einen Rotationssatz gibt. Aber es sind tatsächlich komplexe Zahlen mit 3 Imaginärteilen. Man kann auch zeigen, dass es komplexe Zahlen mit 2 Imaginärteilen nicht geben kann. Aber vergessen Sie es wieder, komm. Das hier ist jetzt aber wichtig. Wie schreiben wir Dezimalzahlen? Wir schreiben sie normalerweise in Deutschland so wie hier angegeben. 0 oder minus 42, Vorzeichen, also einfach davor gesetzt. 1,414, okay, 3,141, minus 1,59, das sind so die typischen Schreibweisen. So. Und was steht dahinter? Dahinter steht ein Stellenwertsystem. Oder wie Mathematiker auch sagen würden, ein polyadisches. Also jede Stelle hat einen anderen Wert. Und den Wert, den können Sie eben hier stehen. Die erste Ziffer vor dem Komma, hat Ihnen damals Ihr Grundschullehrer schon gesagt, die erste Ziffer vor dem Komma, der hat noch nicht vor dem Komma gesagt, aber die erste Ziffer sind die Einer. Danach kommen die Zehner, dann kommen die Hunderter, dann kommen die Tausender und so weiter. Ja, kennen Sie alle, hoffentlich. Nach dem Komma ist die erste Ziffer danach ist 0,1 ist ein Zehntel. Okay, 0,01 ist ein Hundertstel, 0,001 ist ein Tausendstel und so weiter. Ganz einfach. Und der tatsächliche Wert, der Wert der Zahl, wir müssen also den Wert tatsächlich unterscheiden von der Repräsentation, also von der Schreibweise, der ist gleich diesem Summenzeichen. Wenn Sie das nicht wirklich verstehen, das Summenzeichen, dann nerven Sie Ihren Tutor so lange, bis er es verständlich erklärt hat. Das müssen Sie verstanden haben. Also Summe von i gleich minus n bis m, minus n ist die Anzahl der Stellen nach dem Komma, m ist die Anzahl der Stellen vor dem Komma, zi mal 10 hoch i. Denn 10 hoch minus 1 ist gleich ein Zehntel 1 durch 10. Ja? Das ist ganz klar. So, und jetzt für nächste Woche Montag, wenn wir Float berechnen, wissen wir, dass die Amis alles ein bisschen anders machen. Nämlich, die schreiben kein Komma an der Stelle als Dezimaltrenner, sondern die schreiben einen Punkt dahin. Okay? Und diese Punktschreibweise, die benutzen wir für Float, also für Kommazahlen, eben auch im Python. Okay. So. Jetzt die Dualzahlen. Ja, die Dualzahlen wurden von Leibniz entwickelt. Leibniz, wann hat er ungefähr gelebt? Mittelalter. Und, kennen Sie Herrn Leibniz nicht? Ist er Ihnen noch nicht begegnet? So ungefähr, wäre doch schön, wenn man das wüsste, wann der Kerl so einen Mist sich ausgedacht hat. Schon Ende des 17. Jahrhunderts, also 1680, 90, irgendwann da. Und da ist eben die Stellenbasis nicht wie eben 10, 100, 1000, sondern die Stellenbasis ist 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Wie weit müssen Sie das wissen? Also ich sag mal, bis 16.384 sollten Sie es wissen. Die Potenzen der 2, okay? Das sind nichts anderes als die Potenzen der 2, das andere waren die Potenzen der 10. So, und die Formel, all dieses ist genau dasselbe wie zuvor, okay? Wie im 10er-System, nur dass da die Basis 2 steht und nicht die Basis 10. Alles ganz genau so. Es ist auch ein Stellenwertsystem. So, und hier sind ein paar Beispiele gemacht. Wir notieren das dann, um anzudeuten, okay, das ist nicht die Zahl 1101, nicht die 10er-Basis, sondern die 2er-Basis, indem wir entweder da eckige Klammern drum setzen und eine kleine 2 hinschreiben oder diese 2 so schreiben oder wenn wir es in alles in gleicher Höhe, also wenn wir es nicht formatieren können, auch in Klammern dahinter die Basis schreiben. Und diese Zahl, die hier steht, ist gleich 13, hat den Wert 13. Warum? 2 hoch 3 ist was? Das ist die erste Stelle. Immer ein weniger, 2 hoch 3 ist 8. Zweimal dieselbe Antwort, war prima. 2 hoch 2 ist 4, 8 und 4, dann eine 0 mal irgendwas und dann noch eine 1 drauf addieren. Die 1 kommt woher? Die 2 hoch 0. 2 hoch 0 ist gleich 1 und okay, schon kommt 13 raus. Und mit der Hin- und Herwandlung werden wir uns diese Woche intensiv beschäftigen. Wirklich ganz intensiv. Ich zeige gleich noch was. Und es gibt hier auch einen Hinweis, ein sehr schönes Skript, genau zu diesem Thema, das ein Schweizer Kollege gemacht hat, der Herr Krucker, Zahlendarstellung in der Informatik. Da haben Sie den Link. Und wenn Sie nicht ganz sicher sind an dieser Stelle, dann schauen Sie sich das nochmal an. Aber wir machen mal eine Beispiel. Es gibt natürlich viele Methoden. Die Vielzahl der Methoden müssen Sie nicht können. Aber die Methoden, die wirklich interessant sind und wirklich gebraucht werden. Das ist für die Wandlung vom Dezimalsystem ins Dualsystem die sogenannten Kettendivisionen. Okay? Echt gebrochene Zahlen sind was für Zahlen? Echt gebrochene Zahlen. Okay, wer hat kein Abitur? Also sind zumindest alle die Zahlen, die hinterm Komma stehen. Also die sind echt gebrochen, also 0,1 und so weiter und so weiter. Machen wir jetzt nur am Rande. Wir betrachten jetzt erstmal nur die natürlichen Zahlen, also die positiven Zahlen plus die 0, also die N0. So, jetzt nehmen wir mal an, Sie sollen wandeln die Zahl 42. Wie machen Sie das? Und ich erzähle Ihnen jetzt nur den Algorithmus. Sie teilen dann, weil wir Ihnen die Dualzahl teilen wollen, durch 2. Und schreiben das Ergebnis so hin wie in der Grundschule, nämlich 42 durch 2 ist 21, Rest 0. Machen Sie das so. So, und jetzt nehmen wir die 21 und teilen die wieder durch 2 und dann kommt raus, das ist 10, Rest 1. Und jetzt nehmen wir die 10 und teilen die wieder durch 2 und kriegen raus, das ist die 5 Rest 0. Und jetzt teilen wir die 5 durch 2 und es ist die 2 Rest 1. Und dann die 2 durch 2, das ist die 1 Rest 0. Und dann die 1 durch 2, das ist die 0 Rest 1. Und Sie müssen wirklich von oben nach unten das alles durchführen. Und dann, like magic, können Sie jetzt von unten nach oben die Dualzahl ablesen. Diese 1 ist die höchstwertige, das ist die 0, das ist und so weiter. so das ablesen. Und schon sind Sie in der Lage, jede Dezimalzahl, jede positive Dezimalzahl, in eine Dualzahl zu wandeln. Das ist jetzt ein Algorithmus. Es geht natürlich auch anders. Sie könnten zum Beispiel fragen, 42, was ist die nächstliegende Potenz von 2? Wäre 32, ist 2 hoch 5. Und okay, damit wissen Sie schon mal, es sind 6 Stellen. Und können 2 hoch 5 ist vollständig in 42 enthalten und können dann den Rest bilden. Das wäre dann noch 10. Gut. Und dann können Sie es auch so ausrechnen. Ja, weil da 16 geht nicht rein, deshalb ist die nächste Zahl eine 0 und so weiter und so weiter. Aber merken Sie sich den ersten vorgestellten Algorithmus. Und das ist jetzt nur für echte gebrochene Zahlen, also zum Beispiel 0,234375. Könnte ja sein. Wie machen Sie das? Kettenmultiplikation. Ganz einfach. Mal 2 rechnen, wird das erste zur 0. Nochmal mal 2 rechnen, wird das zweite zur 0. Nochmal zur 2, dann ziehen wir dieses wieder nach da. Also die 1 kassieren wir, die haben wir da hingeschrieben. Schreiben nur 0,875 und so weiter und so weiter. Und dann lesen wir da von oben nach unten. Und siehe da, wenn wir es mit Komma schreiben würden, wäre das 0,001111. Also wirklich ein ganz einfacher Algorithmen, die Sie aber wirklich im Kopf haben müssen. Die können Sie nicht in den Füßen haben. Das können Sie sich während der Klausur nicht erlaufen, das Ergebnis. Also muss es im Kopf sein. Gut. Darüber sprechen wir aber nächstes Mal nochmal. Das ist die Wandlung. Andersrum, von Dualzahl in eine, von einer Dualzahl in eine Dezimalzahl. Also da habe ich in Klausuren, ich sollte mal bestimmte Klausurblätter kopieren und Ihnen mal zeigen. Also Horrorszenarien. Passen Sie auf. Ich will es Ihnen nur zu zeigen, ich mache es extra langsam, weil das möchte ich nicht nochmal sehen. Also 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Was ist, welche Dezimalzahl ist das? Was macht man da vernünftigerweise? Ja?
Also man fängt dann rechts und multipliziert dann halt mit 2 hoch 1. Also 1 mal 2 hoch 0, 0 mal 2 hoch 1 und so weiter.
Ja, also das ist 1 plus 4 plus 8 plus 16. Ja, genau das möchte ich nicht sehen. Das geht zwar, aber fast eins ist garantiert. Sie verrechnen sich. Also, ich kenne Sie, ich kenne Ihre Klausuraufgaben. Was ich mache, ist Folgendes. Ich fasse das zusammen in eine Basis 16. Und dann ist das 1101 ist was? Hatten wir eben?
13.
13, genau. So, und 1011 ist was? 1011? Richtig. So, und das ist 13 mal 16 hoch 0. Ist auch ein Stellenwertsystem. Aber zur Basis 16. 13 mal 16 hoch 0 ist 13. Und 11 mal 16 hoch 1 ist 176. So, und dann addieren Sie 176 plus 13. So, und das ist 108,89. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich da verrechnen, ist geringer. Es wäre nur peinlich jetzt für mich, wenn ich mich verrechnet hätte. kommt eine weitere 16er Stelle dazu. Eine 1. 1, 1, 1, 1. 16 mal 16 sind 256. Ja genau, also diese Zweierpotenzen, die müssen Sie natürlich kennen. Und das mal 15, weil das ist die Zahl 15, mal 256. Und weil die Gefahr besteht, dass ich mich dabei verrechne, tue ich es jetzt nicht. Diese Chance haben Sie in der Klausur nicht. Aber man muss das ein bisschen üben und Sie müssen an der richtigen Stelle auch die richtigen Tricks gezeigt bekommen, damit Sie es effizient berechnen können. Weil das ist blöd sonst an so einer Aufgabe. Und ich habe noch keine Klausur gestellt, wo das nicht vorgekommen ist. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Okay. Damit aber auch genug zum Wandeln. Andere Basen stehen hier nochmal. Oktal ist wichtig. Oktal ist die Basis 8. Hexadezimal ist wichtig und Hexadezimalzahlen schreibt man anstelle von 10, schreibt man da A, also weil ich nur eine Stelle schreiben will, anstelle von 11 schreibe ich B bis F. Klein- oder Großbuchstaben, alles ist erlaubt. Das sind alles Potenzen von 2 und darum lässt sich das auch so einfach und super wandeln. Ja? Einfach dadurch, dass ich diese Triple im Oktalsystem oder Quadruppel im Hexadezimalsystem finde. Okay, es ist Halloween, ne? Warum können amerikanische Informatiker, sogenannte Computer Scientists, Weihnachten, 25. Dezember, nicht von Halloween, also von morgen, 31. Oktober, unterscheiden? Ah, ich dachte, Sie würden meinen blöden Humor schon kennen. Naja, ist klar, die Antwort, weil 25 Dez gleich 31 Okt ist. Für die ist es also dasselbe. Ja. Aha. Jetzt noch eine, also ich finde diese Leibniz-Geschichte auch. Ich meine, hier steht übrigens, wann er 1716 ist er gestorben, 1646 geboren. Er wollte den Kaiser von China überzeugen, dass das Dualsystem, also er wollte ihn zum christlichen Glauben bekehren. Und weil er jetzt gerade das Dualsystem erfunden hat, hat er tatsächlich einen Brief geschrieben, also der so heißt, zu Beginn des ersten Tages war die Eins, das heißt Gott. Zu Beginn des zweiten Tages die Zwei, denn Himmel und Erde wurden während des ersten und des zweiten geschaffen. Okay. Schließlich zu Beginn des siebten Tages war schon alles da. Deshalb ist der letzte Tag der vollkommenste und der Sabbat bis heute, denn an ihm ist alles geschaffen und erfüllt und deshalb schreibt man für die 7 1, 1, 1. Alles geschaffen, Himmel und Erde und alles andere ist 1, 1, 1. Und nur wenn man die Zahlen bloß mit 0 und 1 schreibt, das heißt das Dualsystem, das was Sie demnächst machen, erkennt man die Vollkommenheit des siebenten Tages, der als heilig gilt und von dem noch bemerkenswerter ist, dass seine Charaktere einen Bezug zur Dreifaltigkeit haben. So, jetzt wissen Sie eigentlich alles, was der gute Herr Leibniz dem Kaiser von China mitteilen wollte, du musst Christ werden. Hat er nicht gemacht, ist ihm auch nichts draus passiert. Ja? Aber Sie sollten das wissen. Also was müssen Sie kennen? Umrechnen von Dual ins Dezimalsystem, umrechnen von Dezimal ins Dualsystem, umrechnen vom Oktal-Hexadezimalsystem ins Dezimalsystem, umrechnen von Dezimal ins Oktal- und Hexadezimalsystem. Das sollten Sie wirklich können. Okay? Umkodieren Oktal in Dual, das ist nur dieses Abzählen, wie viele Stellen sind Sie? Umkodieren vom Oktal ins Hexadezimalsystem, wie machen Sie das denn? Genau. Junge Frau ist clever. Erstmal ins Dualsystem und dann neu abzählen. So geht's. Sie müssen ein bisschen addieren können, ein bisschen subtrahieren können und ein bisschen multiplizieren können. Aber alle Regeln, das kleine 1x1 im Dualsystem, wie lautet das? 0 mal 0 ist 0. 0 mal 1 ist 0. Einmal 0 ist 0. Einmal 1 ist 1. Muss ich das wiederholen? Ich denke nicht. Also, das ist wirklich trivial und es funktioniert. Genau das, was Sie gelernt haben, rechnet man auch im Dualsystem, weil es beides Stellenwertsysteme sind. Ja?
Können Sie das, was Sie an der Tafel gemacht haben, nochmal wiederholen?
Ja. Aber ich weiß nicht so ganz genau, was Sie meinen. Also den Einwurf Ihres Kommilitonen lasse ich jetzt mal weg, weil der ist jetzt befriedigt. Die Frage war, diese Dualzahl, ja, welcher Dezimalzahl entspricht das? Und dann hatte Ihre Kommilitonin vorgeschlagen, Sie addieren 1 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 128. Moment, irgendwo bin ich falsch. Also ich habe eins vergessen, egal. Ja? So, und dann müssen Sie viele Zahlen addieren. Um diese vieles addieren zu vermeiden, können Sie das auch zu einer Hexadezimalzahl zusammenfassen. Das heißt, diese Hexadezimalzahl hat dann zwei Ziffern. Nämlich die 11 wird kodiert mit B und die 13 wird kodiert mit... Na, D. Ja? Okay? Also, als Ziffer geschrieben 13BD. Aber wir würden rechnen, 11 mal 16 sind, weil die Basis ist 16, 11 mal 16 sind 176. Okay? Und das zweite ist, diese 13 addieren wir direkt und schon haben wir das Ergebnis. Geht einfacher mit weniger Möglichkeiten, sich zu verrechnen. Also ich habe die Klausuren vor mir, die riesenlange, weil das waren mal, also mindestens 16 Bit sind das dann mal, die riesenlange Additionsstränge haben und dann so schön geformt und da unten und dann haben die versucht, da hoch zu addieren. Ja. Garantiert haben sie da einen Fehler drin. Und was soll ich sagen? Wenn Sie da jetzt nicht 189, sondern 188 rauskriegen, aus welchem Grund auch immer, ja, dann ist das halt falsch. Okay? Es war nur so ein Tipp, also okay. Das müssen Sie alles kennen. Und Sie müssen auch wissen, wie man addiert. Auf jeden Fall eine 1 addiert, eine 1 subtrahiert und mit zwei Dualzahlen multiplizieren. Aber wobei man das noch gar nicht mehr braucht. Das haben wir jetzt schon geschafft. Ganze positive Zahlen. Aber ganze Zahlen haben positive und negative. Wir müssen uns also um die Minuszahlen noch kümmern. Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0. Erste Variante ist mit Vorzeichen schreiben. Also Minus davor schreiben. Ist korrekt. Ist nicht so, dass das nicht geht. Das geht. Nachteil ist, wissen Sie aus der Grundschule, Sie müssen zwei Sachen lernen. Addieren und subtrahieren. Sind unterschiedliche Verfahren. Ja? Informatiker, Informatikerinnen auch, sind Sparbrötchen. Wollten sagen, geht das nicht auch auf dieselbe Art und Weise? Und siehe da, es geht und darum müssen wir uns jetzt ein bisschen bemühen. Es geht also mit einem Addierer. Also, vorzeichenbehaftete Zahl ist in Ordnung, ist die erste Methode, wie man das machen kann. Das zweite ist das sogenannte Einerkomplement. Schauen wir uns gleich an, was das bedeutet. Sagt nichts anderes, als dass hier jede Ziffer einfach invertiert wird. Also wenn in der positiven Zahl eine 1 steht, machen wir jetzt eine 0 hin. Das ist das Einerkomplement. Ist nur ein anderer Name dafür. Sie könnten auch sagen, invertierte Zahl. In Python, wie mache ich das in Python, wenn ich das machen wollte? Könnte ja sein, dass ausgerechnet Sie das machen wollen. Wie machen Sie das? Wissen Sie noch nicht, müssen Sie auch nicht. Sie schreiben also einfach eine Schlangenlinie, also so eine Tilde, und dann vor dem Variablennamen a. Und dann invertiert er alle. Okay? Ist das einer Komplement? Schon mal ganz gut. Damit teilt man ungefähr den Gesamtbereich in zwei Hälften und sagt, der eine Teil sind die positiven Zahlen, der andere Teil ist die negativen Zahlen. Und dann sagt man ganz üblich, die Zahlen, die vorne eine 0 haben, sind die positiven Zahlen. Die Zahlen, die vorne eine 1 haben, sind die negativen Zahlen. Weil dann kriege ich das auch weg, dass ich die Sonderzeichen Minus und Plus brauche. Okay, so ist das. Das zweite ist ein Zweierkomplement. Wir schauen uns gleich an, warum das wichtig ist. Entschuldigung. Und das dritte ist die Benutzung eines festgewählten Balls. Eines Versatzes. So, okay. Schauen wir uns das an. Vorzeichenzahl. Wenn wir einfach plump hergehen und sagen, okay, wir wollen das Vorzeichen, dieses Plus und Minus, auch mit den verfügbaren Ziffern kodieren, dann könnten wir sagen, die 0 ist positiv, also als erste Stelle. Ja, steht nicht Plus, sondern steht 0. Dann ist das positiv, ist die erste Stelle negativ. Ist die erste Stelle eine 1, dann ist die Zahl negativ. Und dann würden wir hier so den Zahlenstrahl anordnen. Also, minus 3 ist 1, 0, 1, 1 und so weiter. Okay, einfach so den Zahlenstrahl von 1 bis 16 in diesem Fall aufgeteilt in zwei Hälften. Aber Käse, wir haben mit einmal zwei Nullen, nämlich die positive 0 und die negative 0. Haben Sie da in der üblichen Mathematik schon mal was von gehört? Hoffentlich nein. Ist nicht richtig schön. Die 0 wird abgebildet auf zwei unterschiedliche Werte. Nämlich positive 0, 0, 0, 0, 0, negative 0, 1, 0, 0. Gut, dann gucken wir doch mal, wie sieht es denn aus mit dem Einerkomplement? Durch Invertieren. Ja, das ist eigentlich nur, also hier auf der rechten Seite steht genau dasselbe, wie es da oben steht. Hier ist es so ein bisschen anders. Es ist eigentlich nur verrutscht, der Zahlenstrahl. Ja, es ist einfach, was da ist, ist 1, 0, 0, 1, nee, Moment. Minus 1 ist die 0, 0, 0, 1, das invertiert ist 1, 1, 1, 0. Invertiert heißt jede Stelle genau umgedreht. Aus der 0 wird eine 1, aus der 1 wird eine 0. Ja? Kann man machen, hat aber nicht den Erfolg, dass wir diese Doppelbelegung der 0 wegbekommen haben. Also denken wir weiter. Sie bitte mit. Das Zweierkomplement. Ja, was machen wir da? Wir verschieben einen Teilstrahl nochmal. Die rechte Seite ist wieder genau dieselbe, die 0 bleibt auch stehen, aber diese 1, 1, 1, die 0 kodierte, die schieben wir jetzt hier rüber, die 1, 1, 0 schieben wir dahin, die schieben wir dahin. Ja, also diesen Teilstrahl einfach um 1 nach links geschoben und setzt all. Und schon haben Sie ein Zweierkomplement. Und nächste Idee ist Exzess, das heißt eine Verschiebung dieses Teilstrahls, genau nach demselben Mechanismus. Und kommen Sie auch wieder zu anderem Ergebnis, das heißt, Sie verschieben hier um Zahl 7. Dann ist die 0 aber nicht mehr im Code. Der Wert 0 ist nicht mehr auf den Codewort 0 abgebildet, sondern auf die 0111. Ist ein Schönheitsfehler, wenn Sie so wollen, aber hat viele Leute gestört, warum man nur in bestimmten Fällen, aber wir werden noch sehen, dass man das benutzt, diesen Exzess-7-Code benutzt, Exzess-7, wenn ich 4 Ziffern habe, also genau um 7 verschoben. Um 7 Stellen den ganzen Strahl verschoben. Ja, das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Gut, jetzt diskutieren wir die nochmal. Am besten von allen gefällt uns eigentlich das Zweierkomplement. Das, was wir hier hatten. Warum? Der Wert 0 wird auf 0000 abgebildet. Schön. Ist einfach schön. Die positiven Zahlen bleiben genauso, aber nur, als wenn ich eine Stelle weniger hätte. Okay? Aber sonst sind sie identisch wie die natürlichen Zahlen, wie das, was wir eben ausgerechnet haben. Nur bei den negativen Zahlen muss ich ein bisschen rechnen. Und wenn ich mir das jetzt genau angucke, dann ist es einfach was? Es ist das Einerkomplement und das erreiche ich einfach durch Invertieren mit der Tilde davor. Ja? Dann habe ich das Einerkomplement und dann addiere ich 1. Also aus 1, 1, 1, 0 wird 1, 1, 1, 1. Eine 1 dazu addiert. Also hier, wenn ich da eine 1 hingeschrieben habe, kommt das raus. Und das bei allen Zahlen, bei allen negativen Zahlen. Das einzige kleine negative Tüpfelchen ist, der Code ist unsymmetrisch. Der hat nämlich, negativ kann er einen Wert mehr halten als positiv. Nämlich er kann bis minus 8 halten, ja, und nicht nur bis minus 7. So ist das nun mal. Also so eine kleine Unschönheit, das heißt so einen kleinen Pickel auf der Stirn oder so. Also, aber nichts Schlimmes. Geht wieder weg. Genau, so ist das. Und so kann man das machen. Und das sind die Vorteile, die ich jetzt hier habe. Und zur Umwandlung einer solchen Zahl habe ich Ihnen eher gesagt, ich will minus 6 kodieren, dann nehme ich die positive Zahl, also die 6, invertiere jede Stelle, aus 0 wird 1, aus 1 wird 0 und dann addiere ich eine 1. Und siehe da, schon kommt dieses Schema, das ich Ihnen eben gezeigt habe, zustande. Der Darstellungsbereich ist ein bisschen unsymmetrisch. Ich kann immer einen Wert mehr im negativen Bereich stellen als im positiven. Vorteilhaft dagegen, die 0 hat die Kodierung 0, der Wert 0 hat die Kodierung 0 und der Code ist ein bisschen unsymmetrisch, habe ich gesehen. Sie sehen aber, das geht auch bei großen Zahlen. Immer genau einen mehr. Und das ist jetzt auch noch was richtig Geiles. Warum das zum Standardsystem in allen Rechnern, in jeder Hardware geworden ist. Wenn ich die Subtraktion ausführen muss, dann kann ich eben symbolisch auch mit dem Minuswert addieren. Das haben Sie aber auch schon in der Schule gelernt. Also x minus y ist gleich x plus y und dann minus y. Und weil ich das minus y so einfach erzeugen kann, wie ich es Ihnen hier gezeigt habe, kann ich auf diese Art und Weise mit einem Addierer eben auch die Subtraktion lösen. Und weil die Hardware-Leute auch so Sparbrötchen sind, noch viel schlimmer als wir, ja? Also echte Sparbrötchen, machen die ja das auch alle so. Das heißt, das ist einfach die Standardimplementierung in der Rechner-Hardware. Und weil das in der Hardware so ist, auch in Python. So. Über den Access3-Code sprechen wir nächstes Mal noch. Ich habe es nur hier mal reinkopiert. Nächstes Mal heißt nächste Woche Montag. Weil das ist ein Teil der Codierung bei den Float-Zahlen. Dafür müssen Sie das können. Okay? Aber das besprechen wir Montag. Ich habe es nur hier reinkopiert, nicht, dass mir einer sagt, okay, erst führst du das so groß an und dann erzählst du uns gar nicht, was das ist. Es steht hier. Aber Sie müssen es noch nicht verstehen. Am nächsten Montag verstehen Sie es. Ja, und damit haben wir den ersten Teil schon fertig. Toll, oder? Haben Sie sich schon mal gefreut? Ja, genau. So wünsche ich mir das. Mann, und wir haben doch heute einen echten Feiertag. Okay. Übrigens, ich hatte nicht gefragt, ob Sie schon mal geredet haben. Sehr gut. Also Sie haben sich schon gefreut. Ich sehe strahlende Gesichter. Machen wir die restliche Kleinigkeit auch noch. Der Boolsche Datentyp. Ach nee, wir sind ja erst bei den Literalen da. Ach komm, kommt ja noch eine ganze Menge. Ist ja auch gut so. Okay, Integer in Python. Wie schreiben Sie eine Integerzahl? Ich habe Ihnen hier mal etwas aufgeschrieben, was Sie jetzt im Detail nicht verstehen müssen. Es ist aber auch nicht verboten, das zu verstehen. Und zwar nennt sich das EBNF-Notation. Erweiterte Backus-Naur-Form. Das erste Mal, also von Europäern erfunden, muss man schon sagen, und in der Programmiersprache Pascal eingesetzt. Das ist die Art und Weise, wie man eine Syntax beschreibt. Wie man also das Erlaubte zusammenfügen beschreibt. Und was diese Form sagt, ist, ein Integer, das steht hier übrigens, aber dann kann ich Ihnen das besser erklären, also steht da zwischendurch auf dieser Sprechblase, ein Integer ist entweder ein Dezimal-Integer, in Dezimalschreibweise, so wie Sie es gewöhnt sind, oder ein Oktal-Integer, also zur Basis 8, nicht zur Basis 10, oder ein Hexadezimal-Integer, ein Hexadezimal-Integer zur Basis 16, oder ein Binär-Integer, wer hätte es geglaubt? Tatsächlich wussten die Python-Leute auch. Und diese senkrechten Striche bedeuten oder. Entweder das oder das. Okay? Und ein Dezimal-Integer ist eine Non-Zero-Digit. Also in Python darf eine Dezimal-Integer nicht mit 0 beginnen. Also 0001 ist keine gültige Integer-Schreibweise. Das ist anders als üblich. Aber nur an dieser einen Stelle, denn danach darf alles kommen. Was fast alles, was will. Auf den Underscore komme ich gleich zu sprechen. Also eine Non-Zero-Digit geht von 1 bis 9 und eine Digit geht von 0 bis 9. Und was hier oben steht, ist, es darf also nicht mit einer 0 beginnen, 1 bis 9, und dann folgt eine weitere Ziffer, eine Digit, allerdings mit 0, beliebig oft. Der Stern heißt 0 mal oder beliebig häufig. Dieser Exponent, wenn der Stern da ist. So, das Ähnliche gilt für Oct-Integer und Oct-Digit ist eben eine Zahl von 0 bis 7. Hex-Digit ist die Zahl von, ist Digit oder kleines a, kleines b oder kleines a, b, c, wie ich es Ihnen hier erzählt habe schon. Alles das ist möglich und Binäralphabet ist 0 oder 1. Ganz überraschend. Genau das steht hier in einer Form, die präzis ist. Vielleicht hilft Ihnen das aber nicht so ganz, Sie möchten es gerne am Beispiel erklärt haben, verstehe ich auch. Also was sind Beispiele für Integer? Erlaubt sind, die Zahl 7 einfach so hinzuschreiben, die Zahl 3 hinzuschreiben, die Zahl minus irgendwas dahin zu schreiben, die Zahl 79 Trilliarden oder irgendwas dahin zu schreiben, alles erlaubt. Und zwar ohne Grenzen. Ohne Grenzen stimmt nicht. Wenn der Speicher Ihres Rechners voll ist, macht Ihr Rechner eine Grätsche. Aber ansonsten können Sie riesig große Zahlen hier repräsentieren. Also zum Beispiel die ist überhaupt kein Problem. Ich lese die jetzt mal nicht vor. Okay, 0 können Sie einfach schreiben. 0, 0, 0, 0. Darf man das schreiben? Ja, was nun? Finden Sie zu Hause raus? Wie finden Sie das raus? Indem Sie es im Interpreter eintippen. Und der sagt Ihnen, was er für einen Wert hat. Okay. Sie können aber auch, und das ist eigentlich das Kennzeichen, Sie können auch Binärwerte eingeben. Dann beginnt das allerdings mit 0 und dann als Kennzeichen ein kleines oder ein großes B. Okay? Und dann die Binärzahl. Und diese dann zu wandeln, ist in Python gerade mal eintippen. Weil drücken Sie auf Return, gibt er es Ihnen in Dezimalform aus. Okay? Also, Sie können es aber auch als Oktal schreiben, dann machen Sie als zweiten Buchstaben, also da nach der 0 machen Sie ein O. Also die 0 ist der Indikator, es ist 0 an erster Stelle, 0 an der ersten Ziffernstelle. Ja? Sagt, es ist eine andere Basis. Okay? Und dann kommt als Basisangabe ein Buchstabe, B für binär, O für Oktal, H für Hexadezimal, groß oder klein geschrieben? Ach, X, ja, genau. Nicht H, X. Hexa, von der X. Okay, danke. So, aber verboten sind diese Darstellungen. Führende Nullen sind für Dezimalzahlen nicht erlaubt. Warum? Weil der Erfinder der Sprache sie quälen wollte. Nein, der wollte sie nicht quälen. Der wollte nur eine Eindeutigkeit haben für die anderen Zifferensysteme. Also für Oktal-, Hexadezimalzahlen. Die beginnen mit der Null. Okay? Was ist hier falsch? Ja?
Ich würde denken, es ist ein String.
Bitte?
Ich würde sagen, ich denke, es ist ein String, weil es halt A und Server eingeht.
Was steht denn da? Es ist eine Binärzahl. Und dann?
Ja, da ist eine 2
drin. Da ist eine 2 drin, genau. Und im Binäralphabet gibt es die 2 nicht. Und schon macht der Interpreter Patsch. Ja. Und was ist dieses? Darf man das schreiben? 12a? Genau, es ist nicht angekündigt, dass es hexadezimal ist. Müsste 0x12a stehen, dann ist alles in Ordnung. Genau. Negative Zahlen werden durch kleine Ausdrücke, also einfach dadurch, dass man Plus, Minus oder Schlängelchen, die Tilde, dahin schreibt und schon ist das ausgedrückt. Beachten Sie die Schreibweise negativer Binärzahlen. Es ist also nicht das Zweierkomplement, sondern mit Vorzeichen. Okay? Also das ist aber nur für Ihre Bequemlichkeit. Okay? Gut. Weil Python benutzen ja auch viele Physiker und jetzt werde ich gleich zynisch, ich lasse es.
Eine Frage zu den führenden Nullen habe ich nochmal. Wenn ich die Folie zurückgehe, ich kann nur die Folie sehen, Python bis Version 3.5. Da steht unter Deckenträger doch am Ende 0 plus beliebige Anzahl von Nullen, oder?
Dezimalinteger.
Ja.
Ist eine nicht ein Non-Zero-Digit. Und eine Non-Zero-Digit, damit beginnt es.
Korrekt, aber da steht ein Oder-Zeichen.
Nein, dann kommt eine Klammer. Und das kommt dann beliebig oft. Ja? Okay, also Non-Zero-Digit geht voraus. Also ich denke mal, die Syntax ist richtig. Nur eine kleine Erweiterung jetzt noch. Was machen Sie, wenn Sie große Zahlen haben? Sie trennen typischerweise die Tausende ab, im Deutschen mit einem Punkt. Ja? Also so wie hier, wenn Sie sagen, schreiben wollen 46.433.759, machen Sie da einen Punkt zwischen. Okay? Die Amis machen es genau umgekehrt, die nehmen als Dezimaltrenner einen Punkt und setzen da dann ein Komma hin. Ja? Und was macht Python? Setzt an der Stelle ein Underscore. Übrigens, Sie dürfen den Underscore beliebig setzen, können Sie auch, das ist sehr bequem, nach 4 Stellen setzen, zum Beispiel um Hexzahlen zu gruppieren. Ja? Es verändert den Wert nicht, es wird einfach quasi überlesen, aber fürs menschliche Betrachten ist es sehr, sehr hilfreich. Ne? Das wäre also die Zahl 46.433.759. Ist übrigens, können Sie nachlesen, die Kromka-Konstante. Mein Gott, brauchen Sie lang. Okay. Wenn ich das jetzt alles in die EBNF reinschreibe, wird die sehr unübersichtlich. Darum habe ich mal diese Art der Vorstellung gewählt. Die alte Art bis 3,5. Ab 3,6 ist dieses eben auch mit dem Underscore zufällig, zulässig. Okay, so. Und jetzt wandeln mit dem Interpreter, da gibt es noch schöne Funktionen, Integer-Funktionen, die sagen einfach, hier hinten tippen Sie eine Zahl ein, Sie können jede beliebige Zahl da eintippen, also auch in Binärschreibweise, auch in Oktalschreibweise. Und dann schreiben Sie davor die Wandlung, wo Sie hinwandeln wollen, Hex, Okt oder Bin. Warum steht da eigentlich nicht Dez, also Dezimal? Manchmal wollen Sie doch auch ins Dezimalsystem wandeln. Tja. Weil, tippen Sie das andere ein, drücken ein Return, gibt Python Ihnen das automatisch als Dezimalzahl aus. Der Wert ist ja derselbe. Ist ja nur die Codierung für den Menschen. Okay? Gut, darüber denken Sie nach. Wenn Sie es ins Binärsystem wandeln, aufpassen. Er sagt Ihnen nicht, wie es im Speicher steht. Er sagt Ihnen eine vom Menschen vernünftigerweise gut interpretierbare Version, und das ist die vorzeichenbehaftete Zahl. Also 0 Binärsystem, ja? Okay. So. Ja, es gibt noch ein Problem, aber das machen wir nicht mehr lang. Das ist die Byte-Order. Das kennen Sie dann auch gegebenenfalls oder lernen Sie kennen als Nuxi-Problem. Wenn Sie, nehmen Sie mal an, da oben, das was da steht, dieses A4, B3, C2, D1 sei die Zahl, die Sie in den Hauptspeicher schreiben wollen. Also diese Hexadezimalzahl. Nehmen wir das mal an, dann haben Sie folgende Möglichkeiten. Sie können das so reinschreiben wie hier, nämlich das A4, die ersten beiden Ziffern in das oberste Byte oder in die nächsten beiden in das nächste Byte und so weiter. Sie können es aber auch umdrehen. Und ob Sie es jetzt glauben oder nicht, die Informatiker wurden sich nicht einig. Das heißt, die Hardwarehersteller wurden sich nicht einig. Intel war anders als der Rest der Welt. Okay, und die haben dann auch Namen und diese Namen heißen Little Endian, Endian, nicht Enden. Little Endian und Big Endian und Middle Endian werden heute gar nicht mehr benutzt. Aber diese Problematik besteht bis heute. Und warum nennt man das Endian? Also übrigens, wenn man das dann macht, wenn man dann ein Zeichen ablegte, da wurde dann aus Unix Nuxi, also von hinten. Und darum nennt man es das Nuxi-Problem. Das ist eigentlich eine Anordnung, wie steht es in meinem Speicher? Okay? Und darum nannte man es auch so. Und warum heißt es Endian? Daran sehen Sie sehr schön, dass Informatiker eine spezielle Art von Humor haben. Denn es gab einen Kollegen, der sagen wollte, okay, eigentlich ist das Shit egal, ja? Nur man muss sich einigen, damit man eine Binärdarstellung an den anderen Rechnern übertragen kann. Also bitte einigt euch. Das war seine Message. Und es ist vollkommen egal, es gibt keine Argumente für die eine oder die andere Sache. Ist alles an den Haaren herbeigezogen. Und dann hat er sich daran erinnert, dass es ein Gleichnis gibt. Und zwar in dem Roman Gullivers Reisen. Da gibt es nämlich das Dorf, da wohnen die Little Indians und da gibt es ein anderes Dorf, die Big Indians. Und die lagen fürchterlich im Streit. Nämlich, wie macht man das? Ja? Übrigens, in Deutsch heißen die Spitzender und Dickender, aber ist egal. Damit wollte er sagen, es ist vollkommen egal wie. Es gibt keinen Grund zum Streiten, nur einigt euch. Und obwohl man das seit rund 50 Jahren weiß, hat man es nicht getan. Also Informatiker können genauso trollig sein, um das Wort drollig zu vermeiden, trollig, wie Politiker. Denn Little Indian findet man bei allen Intel-Prozessoren bis heute und das Internet hat Gott sei Dank eine andere Byte-Order. Das heißt, jedes Mal, wenn ich Sachen ins Internet schiebe von einem Intel-Prozessor, muss ich es umdrehen. Sie als Informatiker wissen es jetzt und damit ist auch gut. Jetzt kann ich das wirklich zusammenfassen. Kodierung ganzer Zahlen ist uns prima gelungen. Als Basis benutzen wir das binäre Stellenwertsystem. Sie können hin und her rechnen mit dem Interpreter, aber auch im Kopf zu Fuß. Sie wissen, warum das so ist. Sie können auch wandeln, auch negative Zahlen wandeln. Dieses Zweierkomplement funktioniert eigentlich nur, wenn Sie eine feste Stellenzahl haben. Okay? Aber dann funktioniert das super. Und die Hardware-Leute wären vollkommen unzufrieden, wenn sie nicht eine feste Stellenzahl hätten, also irgendwas 32, 64, 128 Bit. Und darum machen die das auch alle so. Und die Operationen auf Zahlen, Addition, Subtraktion, Multiplikation können Sie auch von Hand durchführen, weil im Binäralphabet 01 ist das also denkbar einfach. Sie haben sofort, ohne zu überlegen, dass die kleine die Multiplikationstafel für die Multiplikation im Binäralphabet erkannt. Jetzt noch die Ausdrücke. Und da gibt es nur eine Erweiterung gegenüber der Sache, die wir bisher schon haben. Ich nehme es hier in die Tabelle. Das ist für die Integerzahlen gibt es Bit-Operanden, Bit-Operationen. So wie zum Beispiel schiebe so einen Ausdruck eine Stelle nach links. Schiebe so einen Ausdruck eine Stelle nach rechts. Übrigens, das geht nur bei Integer. Ja? Was heißt denn eine Stelle nach links schieben?
Multiplizieren.
Multiplizieren mit 2. Eine Stelle nach rechts schieben, ganzzahlige Division durch 2. Okay? Und diese Operationen einschließlich des Bitweises und des Bitweises oder und des Bitweises exklusiv oder gibt es auch Operatoren für. Okay? Und die muss man zumindest, wenn man Klausur schreibt, eben auch kennen. Ansonsten ist das wirklich etwas, wozu ich Sie im Gottes Willen nicht erzählen ziehen will. Das ist etwas für Bitfriemler, also die so Kodierungsalgorithmen und so einen Kram machen. Ne? Aber nicht für gestandene Informatikerinnen. Okay. Klammerung, ganz normal. Sehen Sie hier auch die Schreibweise. Das, was stärker bindet, war in diesem Fall, ist ja in Klammern gesetzt, aber trotzdem dann auch dicht geschrieben an den Operator heran. Ja? Also einfach zu sagen, das eine ist weniger stark bindend als das andere. Und last not least, Spezialitäten. Der Invertierungsoperator, habe ich Ihnen schon gemacht, gezeigt, der invertiert bei der 4 und hier ist genau erklärt, warum. Da kommt minus 5 heraus. Warum? Weil dieser Python-Interpreter natürlich richtig invertiert im Speicher, alles umdreht, aber dann das Ergebnis wieder als Zweierkomplement interpretiert. Und darum kommt da so etwas Verrücktes raus. Also die Zahlen, Sie müssen einfach wissen, es ist eine Bitfummelei. Ja? Und dann ist es nicht sofort erkennbar, was das im Dezimalsystem bedeutet. Okay? Aber so ist es, jetzt wissen Sie es und damit ist es auch kein Problem. Daran denken Sie bitte auch, Spezialitäten, 2 hoch 3 hoch 2 ist was? Ist das 2 hoch 3, also 8 hoch 2, 64 oder ist es was anderes? Eigentlich binden die Operatoren immer von links nach rechts, zuerst der linksstehende, dann der nächste und so weiter. Bei der Exponentialfunktion genau anders. Also ist 3 hoch 2 und 3 hoch 2 ist 9, also ist das 2 hoch 9 und das ist 512. Gut, alles gut. So, jetzt haben wir es wirklich geschafft. Jetzt habe ich noch 20 Minuten Zeit für den Bullschen-Datentypen. Aber das schaffe ich. Weil der Bullshit-Datentyp ist einfach. Der hat nicht in Python die Werte 0 und 1, sondern 0 ist false. Mit einem großen F ist wichtig in der Klausur, ist auch wichtig, wenn Sie es mal in Python programmieren wollen, ist eine Konstante und wird zumindest am Anfang groß geschrieben. In diesem Fall auch nicht alles groß. Und woran liegt das jetzt? Können sich die Python-Leute denn nicht an ihre eigenen Regeln halten? Müssen Sie jetzt fragen. Weil es ist false und nicht false. Ja, diese Freiheit hat man sich genommen. Hat aber historische Gründe. Das False war schon lange eingeführt, bevor die PEP 8 entstand. Und man hat es nie geändert. Und man hat aus Kompatibilitätsgründen ist man dabei geblieben. False und True, beide groß geschrieben. Erste Buchstabe groß. Falsch und wahr wird so beschrieben. Okay. Und dann, es ist der Boolesch Typ oder Englisch Boolean, der Kerl, der hatte da eben ein E zwischen. Und bitte klauen Sie es ihm nicht. Also schreiben Sie nicht Boolscher ohne E. Da gehört ein E dazwischen. Okay. Die Rechenregeln sind ganz einfach. Hat der Schnittker schon mit Ihnen gemacht, oder? Weiß ich nicht. Hat er nicht, aber ist gut. False and false ist false. False and true ist false. Das ist die klassische Und-Verknüpfung, AND. Nur wenn beide Teile gesetzt sind, kommt da True raus. A oder B, A or B, ist immer dann True, wenn einer der Ausdrücke True ist. Und NOT ist genau das Inverse. Okay? That's all. Mehr müssen Sie gar nicht wissen. Aber das kommt in Dismod noch. So, Besonderheiten in Python, fast keine, außer ein paar Sauereien. Die zeige ich Ihnen, aber ich möchte nicht, dass Sie die benutzen. Weil, das war nicht so eine ganz geschickte Entscheidung, aber es ist nun mal so, Python ist als Subtyp, und das werden Sie auch kennenlernen, was das ist, von Integer realisiert. Und damit erbt es alle Methoden, die man auf Integer anwenden kann. Und dann kommen eben solche Geschichten raus. Also A ist false, B ist nicht A, also B ist true. Dann. Und wenn ich jetzt sage A and B, dann kommt richtigerweise false raus. Sage ich A or B, kommt true raus. Sage ich A plus B, was ja gar nicht definiert ist. Der Plus-Operator ist für den boolschen Datentyp nicht definiert. Mit anderen Worten, so wie Sie auch, habe ich es nicht in der Aufgabenstellung geschrieben und auch nicht im Code-Runner-Teil, dann dürfen Sie machen, annehmen, was Sie wollen. Und das tut der Python-Interpreter auch. Schreiben Sie A plus B, hat er als Ergebnis ein Integer und schreibt 1 dahin. Sagen Sie A minus B, sagt er minus 1. Okay? So. Und ein paar andere Unschönheiten noch. Und ich sage Ihnen ganz klar, die Regeln können Sie im Skript nachlesen, wenn Sie wissen wollen, wie dieser Mist zustande kommt. Aber Sie machen das bitte nicht. Das ist die beste Art und Weise, Ihre Kolleginnen und Kollegen zu verwirren. Ja? Nein, nein, nein. Also das würde Ihnen angestrichen werden. Können Sie sicher sein. Okay. Warum ist das trotzdem wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil Vergleichsoperatoren, also ist etwas größer als das andere oder gleich als oder kleiner oder gleich oder ungleich, liefern genau dieses True und False. Und so können Sie Vergleichsoperatoren miteinander verbinden. Also sagen, der eine ist die Zahl größer als das und kleiner als irgendwas anderes und können da verschiedene Intervalle abfragen. Ja? Und dafür ist das entscheidend wichtig. Und da gibt es nur, also das ist größer gleich, Vergleichsoperator kleiner gleich, identisch, das werden Sie ein paar Mal falsch machen, werden Sie nur ein Gleichheitszeichen schreiben, bis das in Ihre Handmechanik eingedrungen ist, dass, wenn Sie einen Vergleichsoperator haben wollen, Sie doppeltes Gleichheitszeichen setzen müssen. Oder eben ungleich mit dem Ausrufezeichen davor. Oder, das ist noch etwas, ist x. X ist y. Das ist die Test auf Identität. Was heißt im Python-Interpreter, es ist identisch? Ja? Genau, der Wert steht an exakt derselben Speicherstelle. Dann ist es identisch. Das heißt aber auch, ändern Sie x, ändern Sie auch y. Das muss Ihnen im Kopf klar sein. Das ist unter Umständen sehr unangenehm. Aber was es eben auch noch geht, ist x in s. Damit fragen Sie zum Beispiel ab, gibt es in diesem Teil String, ja, gibt es da eine 3? Also Sie können zum Beispiel sagen, 3 in Entschuldigung, 3 in 1, 2, 3, da würde er sagen true. Es ist eine 3 da drin. 3 in 5, 6, 7, würde er sagen false. Okay, weil keine Ziffer 3 drin ist. Das geht aber nur bei Sequenzen und als Sequenzen haben Sie im Moment nur welchen Datentyp? Den String-Datentyp, den wir am Freitag dann noch genau besprechen. Jetzt noch den Nichtstuer-Datentyp. So. Der einzige Wert dieses Datentyps ist None. Er hat keinen anderen Wert, nicht wie der boolsche Datentyp zwei Werte, sondern der hat ein ganzer Datentyp nur einen Wert. Und der ist None. Okay. Und darum ist es falsch, von einem None-Datentyp zu sprechen, denn der Datentyp ist None-Type. Der Wert ist None. So ist es nun mal. Also um jetzt maximal orthodox zu sein, ja. So ist das. Warum braucht man sowas? Weil man zum Beispiel eine Variable auch belegen will, also sagen, diese gibt es, ich weiß aber noch nicht, welche Wert die hat. Kommt gelegentlich vor. Oder ich möchte das einfach mal offen lassen, welcher Wert da entsteht. Und das ist so etwas Ähnliches wie Void in Java für die Programmierer, die das haben wollen. Oder es ist auch, wir werden das kennenlernen, wenn man keinen Wert zurückgibt, also keinen Return-Wert angibt, dann passiert das. So, okay, gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Vergleicht man None, also diesen einen Wert, mit irgendeinem anderen Typ oder Wert, so ergibt das immer False. Also es ist erlaubt, es ist nicht verboten, das mit Integer zu vergleichen. Es ist nicht verboten, das mit einem String zu vergleichen. Ja, also 5 equal None, also Test auf Gleichheit, können Sie machen, kommt False raus. Nur bei 0 equal None kommt True raus. Ah ne, bei 0 weiß ich jetzt gar nicht. Eigentlich müsste False rauskommen. Okay. Nur eins ist wichtig, die PEP 8 hat eine merkwürdige Regel, ein Programming Recommendation, und wir halten uns ja im Allgemeinen an die PEP 8, und die sagt, also sowas wie der None-Type ist, nennt man ein Singleton, weil es nur einen Wert speichern kann. Okay? Und da soll man nicht auf den Wert abfragen, sondern man soll immer auf den Typ abfragen, weil das identisch ist. Es ist ein bisschen sicherer, das ist hier nochmal erklärt, und auch schneller, weil wenn ich auf einen Wert abfrage, zwei Variablen vergleiche, dann muss ich erstmal gucken, ist es derselbe Typ? Wenn ich das habe, dann muss ich die Werte vergleichen. Weil ich aber weiß, dass hier nur derselbe Wert drinstehen kann, weil es ein Singleton ist, also nur einen Wert geben kann, reicht das auf den Typ abzufragen. Das muss ich aber sagen, darum ist das geschickt. Es ist geschickt, aber es gibt viele Sachen, die geschickt sind und die wir nicht machen. Sieh zum Beispiel die Übungsaufgabe 1. Okay. Ja, schon. Halt, Moment, sitzen bleiben. Das müssen Sie alles am Ende dieser Vorlesung kennen. Jetzt gönnen Sie, falls irgendeine Kommilitonin eine Frage hat, gönnen Sie ihr noch das Fragerecht.
Ja. Ich stand drin, die große Variable ist die kleinste Variable, belegt aber trotzdem einen Byte, ja?
Ja, das, weil das die kleinste Einheit ist, die Sie abspeichern können.
Ja.
Also mit wenig Aufwand. Belegt sogar noch viel, viel mehr, aber das ist Python-spezifisch. Gut, eine Frage hatten wir noch, Zusammenfassung, machen Sie auf jeden Fall das Quiz, seien Sie nicht blöd. Und ansonsten freue ich mich auf Freitag, bis dann, ciao.